Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Und damit begrüße ich Daniel Müller-Schott in Perth. Hallo, Daniel.
Ich freue mich sehr. Hallo, grüßen Sie.
Sie sind ein deutscher Cellist, der jetzt nach Australien gekommen ist für mehrere Konzerte in Perth, Brisbane und Melbourne mit dem Westaustralischen Symphonieorchester, dem Queensland Symphony Orchestra und dem Melbourne Symphony Orchestra MSO. Das sind Programme mit Werken von Elgar, mit Werken von Gustav Mahler, Richard Strauss und Dvorak. Zuerst einmal herzliche Gratulation und ich denke, es ist ja endlich jetzt wieder Zeit, dass man ins Ausland fahren darf, um Konzerte zu geben. Vorher nehme ich an, war fast 2 Jahre Funkstille.
Ja, da haben Sie recht. Das ist wirklich jetzt an der Zeit und Vorfreude ist natürlich besonders groß, weil ich jetzt lange nicht mehr in Australien war und tatsächlich der erste europäische Solist bin, Instrumentalsolist jetzt hier in Perth bei dem Orchester nach der Pandemie. Und das ist natürlich auch unter dem Gesichtspunkt was ganz Besonderes, jetzt wieder hier sein zu können.
Wie schwierig war das für Sie, die Zeit in der Pandemie? Das war ja ein faktisches Berufs- oder zumindest Auftrittsverbot.
Ja, da haben Sie recht. Das ist am Anfang ganz, ganz schwer gewesen. Ich bin mit dem Cello natürlich und als Solist eigentlich seit meinem 16. Lebensjahr auf Reisen und unterwegs mit Konzerten. Und diese Situation kannte ich also auch noch gar nicht, dass man einfach zu Hause sein muss und dass man nicht sich quasi bewegen kann. Und das war am Anfang erstmal schwierig, aber ich habe einfach aus der Not eine Tugend gemacht und habe dann viel andere Dinge getan, zu denen ich normalerweise nicht komme. Also ich habe viel gemalt, ich habe viel geschrieben und gelesen und sehr viel Zeit mit meiner Familie verbracht, was auch wunderbar ist, weil wir auch Kinder haben und dann natürlich diese Zeit mit der Familie war dann auch sehr wertvoll. Und insofern habe ich einfach versucht, das Beste draus zu machen und jetzt beginnt eben wieder dieses normale Tempo, in Anführungszeichen, jetzt mit den Reisen und auch mit eben größeren Konzerten.
Und das arme Cello, wie hat es die Pandemie überlebt? Man sagt ja, so ein Cello, das muss gespielt werden täglich, weil sonst verstimmt es sich, nicht wahr?
Ja, das stimmt, ja. Also so ein Cello ist auch ein lebendes Wesen fast. Das ist wie ein Familienmitglied, das natürlich jeden Tag irgendwo in Vibrationen versetzt werden muss, wie Sie sagen. Also die alten Instrumente sind, wenn sie nicht gespielt werden, sehr beleidigt, würde ich sagen. Und ich merke auch immer, wenn ich in eine andere Stadt fahre, wo dann das Klima anders ist, dass das Instrument auch ein bisschen anders klingt und man muss sich dann wieder darauf einstellen. Also es ist eigentlich wie mit einem lebenden Wesen zu reisen. Also jemand von meinen Kollegen hat das mal verglichen mit einem Pferd. Wenn man mit einem Pferd sich da draufsetzt, dann wird es sich auch jeden Tag anders anfühlen, in einer anderen Stimmung sein. Und so ähnlich ist es auch mit einem Instrument, mit meinem Cello.
Das höre ich jetzt wirklich auch zum zweiten Mal. Und es muss also was dran sein. So ein Cello, das hat wirklich eine Persönlichkeit. Hängt das damit zusammen, dass es einfach sehr alt ist und dass das Holz, erzählen Sie uns ein bisschen davon.
Also meine Erfahrung mit dem Holz ist tatsächlich, also es ist ja fast 300 Jahre alt, dieses Instrument, wurde in Venedig gebaut von Matteo Goffrilla, einem der ganz großen Cellobauer der damaligen Zeit. Und es wurde natürlich von Generationen von Musikern gespielt, die alle eben diese Intensität, diese Energie und die Emotionen in das Instrument gegeben haben, die ihre Vision auf so einem Instrument versucht haben zu verwirklichen. Und das ist diese Energie, die noch in diesem Holz steckt und die ja auch der Grund ist, meiner Meinung nach, dass diese alten Instrumente eben so persönlich klingen, so charaktervoll klingen und auch diese Klanggröße entwickeln. Und das ist das, was es eben auch von modernen Instrumenten unterscheidet. Die haben auch ihre Qualitäten, aber eben nicht diese Erfahrung und nicht diese Klangintensität in einem Ton. Also schon wenn man einen Ton spielt auf dem Cello, merkt man sofort, welche Kraft und welche Energie da transportiert werden kann.
Höchste Zeit, ein bisschen reinzuhören in Ihre Musik. Ich glaube, das ist Ihre eigene Aufnahme 2017 mit der Melbourne Symphony, MSO. Da waren Sie da und das Konzert wurde aufgezeichnet in der Hamer Hall. Welches Stück soll ich drauf spielen? Was ist Ihnen besonders nah?
Also gerne die Coda von Don Quixote von Strauss. Da hört man diese Wehmut des Cellos und die Gesanglichkeit. Und das ist ein ganz besonderer Moment, an den ich mich gerne erinnere in Melbourne.
das letzte Stück dieses wunderbaren Werks von Richard Strauss, Don Quixote, mit Daniel Müller-Schops höchstpersönlich am Cello. Wir sprachen also über das Cello, das so seinen eigenen Charakter hat und 300 Jahre alt ist. Hat es im Flugzeug auch seinen eigenen Platz bekommen? Das stellt man ja wohl kaum irgendwie in den Cargo-Raum, so ganz lieblos oder so.
Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Ja, das hat immer einen eigenen Sitzplatz im Flieger und wird immer ganz besonders gut betreut. Und das ist eigentlich immer ganz schön, wenn man ins Flugzeug reingeht und dann gleich angesprochen wird, weil alle natürlich diesen Instrumentenkasten sehen und wissen wollen, was da drin ist. Und meistens werde ich dann von den Stewards oder Stewardessen angesprochen, ob ich nicht auch was spielen könnte. Auf längeren Reisen geht das sogar oder ging das ab und zu, dass ich dann wirklich das Instrument ausgepackt habe und dann so leise ein bisschen für mich und die Crew gespielt habe. Jetzt auf der Reise nach Australien war ich so erschöpft, weil ich so viele Konzerte vorher gespielt hatte, dass ich einfach froh war, ein bisschen Ruhe zu haben und einfach nur essen und schlafen. Und dann war das sehr entspannt.
Und bei der Quarantäne keine Probleme mit dem Holz?
Nee, also bisher ist alles gut gegangen und das Instrument ist auch noch in erstaunlich gutem Zustand, muss man sagen. Also das ist immer in guten Händen gewesen und immer sehr gepflegt worden und hat jetzt schon etliche Weltumrundungen überstanden.
Ja. Jetzt habe ich gesagt, das ist losgegangen vor ein paar Monaten für Sie, endlich nach der Pandemie. Und ich glaube, das erste Konzert war im September in Prag und dann in Kopenhagen. Dann ging es nach Spanien, Finnland, nach Frankfurt an die Alte Oper und dann sehr prominent im Dezember Moskau, das Konservatorium. Das war ja wohl einer der letzten Auftritte eines ausländischen Musikers.
Ja, denke ich auch. Also das Konzert in Moskau war für mich ganz besonders, weil es die Eröffnung des Rostropowitsch-Festivals war und ich hatte bei Mstislav Rostropowitsch als 17-Jähriger länger Unterricht und habe sehr viel von ihm lernen können und die Tochter von ihm organisiert oder hat dieses Festival organisiert. Ob das jetzt noch weitergeht in Zukunft, das steht wirklich in den Sternen. Also im Moment sieht es nicht danach aus, dass man noch in Russland auftreten könnte. Und man hört ja auch, dass zum Beispiel der Tschaikowski-Wettbewerb, bei dem ich ja auch einen Preis bekommen habe, auch nicht mit ausländischen Künstlern weitergeht. Also in der politischen Lage im Moment wird das sicher nicht weiter stattfinden.
Wie traurig stimmt es Sie, dass eine derart kulturbeflissene Nation wie Russland jetzt plötzlich in einen Angriffskrieg gestartet hat in der Ukraine und was denken Sie darüber?
Ja, ich finde das natürlich unendlich traurig, dass quasi die ganze Kultur und dieser Reichtum der Kunst eines ganzen Landes dadurch so massiv beeinträchtigt wird, dass nicht weitergeführt werden kann. Und die vielen Musiker, die natürlich weiter in Frieden leben wollen und ihre Musik machen müssen. Auf beiden Seiten, also sowohl meine ukrainischen Freunde als auch meine russischen Freunde, das stimmt mich einfach sehr traurig, dass diese Situation jetzt so dramatisch eingetreten ist.
Und was finden Sie, sollte der Westen Russland wirtschaftlich, finanziell boykottieren, aber vielleicht kulturell nicht?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, dass der kulturelle Austausch auf keinen Fall so massiv gestoppt werden darf. Ich glaube schon, dass wenn nicht eine direkte Verbindung der Musiker zu der Politik besteht und wie das jetzt im Fall von Valeri Gergiev sicher richtig entschieden wurde, dass jetzt bei den Münchner Philharmonikern die Zusammenarbeit nicht weitergeht, denke ich doch, dass es unzählige Musiker gibt, die einfach auch wirtschaftlich davon abhängig sind, dass sie frei reisen können, dass sie Musik machen können und dass eben genau dieser Dialog zwischen den Ländern nicht komplett gestoppt wird. Also ich denke, dass es da schon weiter Kommunikation geben muss.
Ja. Gehen wir weg von der Politik und hin zum Programm Ihres Auftritts oder Ihrer Auftritte in Australien. Ich habe gesagt, mehrere Städte, Perth, Brisbane und Melbourne und insgesamt 7 Konzerte mit einem Programm, das so schwergewichtig Elgar heißt. Warum?
Ja, das Elgar-Konzert ist natürlich ein Meilenstein im Cello-Repertoire und überhaupt ein Konzert der Musikgeschichte, das ganz eng mit der Biografie des Komponisten zusammenhängt. Das ist Elgars letztes großes Werk, das er in seinem Leben geschrieben hat, 1919, also kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, und beschreibt eigentlich Rückschau eines sehr intensiven Künstlerlebens. Elgar selbst wollte mit diesem Werk ein besonderes Statement abgeben, dass die romantische Ära, die er erlebt hat, in seinem Leben zu Ende geht. Und er wollte also quasi so dieses letzte, diesen letzten großen Wurf mit diesem Konzert angehen, dass eben diese Welt der Romantik und der Lyrik auch noch weiter bestehen sollte. Also es war wirklich ein Werk, das sehr viele Menschen berührt hat und ich denke heute noch berührt. Und das immer wieder zu spielen, ist für mich eine Rieseninspiration. Darauf freue ich mich immer wieder.
Hören wir auch da wieder rein, das Konzert für Cello von Edward Elgar, so wie es am Freitag und Samstag jetzt diese Woche in Perth erstmal zu hören ist, mit Ihnen am Cello. Redaktion SBS Radio, nach wie vor mit einem Gast am Telefon, Daniel Müller-Schott, zurzeit in Perth, eben gelandet aus Deutschland für 7 Konzerte, 10. und 11. Juni in Perth, 17. und 18. in Brisbane und am 24., 25. und 27., das ist ein Freitag, Samstag und Montag, in Melbourne mit der Melbourne Symphony. Und da gibt es dann ein Werk von Richard Strauss und Dvorak, hört man immer sehr gern. Auch Sie spielen Dvorak liebend gern?
Ja, sehr. Also Dvorak ist wahrscheinlich das berühmteste aller Cello-Konzerte und ist am Ende des 19. Jahrhunderts entstanden, als Dvorak in New York am Konservatorium war. Und vor allem berührt mich sehr bei dem Konzert, dass er diese Gefühle des Heimwehs zu seinem geliebten Böhmen damals so in die Musik integriert hat. Und es ist auch ein sehr virtuoses und sehr symphonisch groß angelegtes Werk, was auch eine Neuerung in der Zeit war. Es gab damals noch nie eigentlich ein so großes symphonisches Konzert für Cello und Orchester. Und das ist einfach ein spektakuläres und sehr berührendes Erlebnis für alle Beteiligten, für die Musiker und für das Publikum.
Und das bekannteste Werk von ihm ist aber wohl die New World Symphony, nicht wahr? Die Symphonie für die neue Welt. Und damit ist gemeint Amerika.
Ja, genau. Das war auch ein Werk, das berühmteste vielleicht, das in dieser Zeit entstanden ist. Und man hört einfach aus der Zeit, dass Dvorak enorm inspiriert wurde von der amerikanischen Kultur und in diesen Jahren in Amerika, dass er eben auch von der volkstümlichen Musik sehr viel Themen aufgenommen hat und die wiederum verfeinert hat in seinen Kompositionen. Und das ist einfach ja ganz spannend, das zu erleben und diese Verbindung aus der neuen und der alten Welt eben in einer Komposition zu haben. Und das Cello-Konzert ist auch davon geprägt, von dieser Zeit in Amerika.
Und auch eine Referenz an die Indigenen, nicht wahr? An die Native Americans.
Genau das, ja. Also Dvorak hat da sehr genau auch die Musik von den Indianern studiert und ist immer wieder dorthin gefahren und hat sich getroffen mit Musikern, die eben damit sehr viel Erfahrung haben, die ihm auch wieder was weitergegeben haben. Insofern war das auch ein ganz reger kultureller Austausch und ein ganz wesentlicher Aspekt dafür, dass dann Dvorak eben diese amerikanischen Werke so komponiert hat. Und das ja, berührt uns heute noch, diese Musik von Dvorak.
Antonín Dvořák mit dem Largo, die wohl berühmteste Passage und wirklich wunderschön, nicht wahr? Aus der Symphonie Nummer 9, From the New World, die Neue Welt-Symphonie, von der wir eben sprachen. Daniel Müller-Schott, ich wollte noch ein bisschen über die anderen Konzerte noch sprechen, die Sie in letzter Zeit gaben. Im Februar zum Beispiel in Berlin, davor in Seoul. Mhm. Im März ging es nach Dallas und im April waren Sie in München und im Mai, Juni in der Schweiz zu Hause, da am WWE Spring Classic Festival. Wie muss man sich das vorstellen? Ja. Das sind ja mehrere Kontinente binnen weniger Monate. Ist man wirklich dauernd auf Reise? Und die Stücke müssen irgendwie auch geprobt werden mit dem Orchester jeweils.
Natürlich.
Auftauchen, oder?
Ja, also es ist wirklich so, dass wenn man die Konzerte sieht, dann ist das nur die Spitze vom Eisberg. Also es braucht natürlich ein enormes Zeitmanagement an Vorbereitung. Bei mir ist es so, dass ich die meisten Werke wirklich über die Jahre immer wieder gespielt und studiert habe. Und dann komme ich, wie jetzt zum Beispiel in der Schweiz, zu einem Festival am Genfer See, das WWE Spring Classic, was jetzt auch mein eigenes Festival ist, was ich veranstalte und wo ich dann auch sehr viel Einfluss nehme in die Programmgestaltung. Und dann trifft man sich dort vielleicht 3-4 Tage vorher. Und wir sind dann wirklich nonstop am Proben, von früh bis spät, diskutieren, wie wir die Musik gestalten wollen, wie wir das aufführen. Und das braucht einfach sehr, sehr viel Vorbereitung und viel Zeit dafür. Und mit Orchestern ist es so, wenn ich jetzt hier in Australien spiele, dann komme ich normalerweise einen Tag vor dem Konzert zum Orchester, habe da eine Hauptprobe, die so 2-3 Stunden dauert und dann bespreche ich mich natürlich vorher mit dem Dirigenten, wie wir die Interpretationen von Elgar oder Dvořák anlegen und dann gibt es noch eine Generalprobe am Tag des Konzerts und dann muss man darauf vertrauen, dass dann im Konzert alles möglichst perfekt funktioniert.
Und Ihr Lieblingspublikum?
Also ich liebe ein offenes Publikum und das ist eigentlich fast überall zu finden, vor allem jetzt nach der Zeit der Pandemie, wo einfach so wenig Kultur möglich war und man keine Musik teilen konnte. Und ich habe das Gefühl, jetzt ist das Publikum umso offener. Das wird sicher auch hier in Australien so sein, dass man diese Freude spürt, dass man wieder gemeinsam sich begegnen kann, dass man Konzerte erleben kann, dass man einfach diese Lebendigkeit von der Musik spürt und das, glaube ich, ja, das überträgt sich auf alle. Das ist einfach ganz, ganz wunderbar.
Ja, und es ist bestimmt etwas, was wirklich gefehlt hat, die, einfach Kultur. Es war ja wirklich still während der Pandemie, notgedrungen. Und jetzt kann es also wieder losgehen. Und ich glaube, die Leute haben auch langsam nicht mehr so Angst, in den Konzertsälen sich hinzusetzen. Inzwischen sind ja Masken auch nicht mehr Pflicht. Das ist also auch ein bisschen angenehmer, wenn man da nicht 2 Stunden mit einer Maske vor dem Gesicht sitzen muss und sich diese schöne Musik anhört. Ja. Schöne Musik.
Genau.
Ich nenne nochmal die Daten vielleicht. 10. 11. Juni mit dem Westaustralischen Sinfonieorchester. 17. 18. Juni, das ist Freitag, Samstag nächster Woche mit der Queensland Symphony und am 24., 25. und 27. Juni in Melbourne, Hamer Hall mit der Melbourne Symphony. Und die Werke sind ein bunter Strauß von Dingen und Strauß gibt mir das Stichwort, Richard Strauss, dann Antonín Dvořák, Edward Elgar, Gustav Mahler, über ihn haben wir gar nicht gesprochen und natürlich das Cellokonzert von Elgar. Vielen Dank, Daniel Müller-Schott.
Ja, ich danke Ihnen. Das war ein sehr schönes Gespräch. Ich danke Ihnen und freue mich jetzt auf die bevorstehende Konzerttournee. Thank you.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.